Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es war mal wieder eine komplett normale Woche im Tennis. Wir haben zwei Turniere bei den Frauen gehabt, in Stuttgart in Rouen, und zwei Turniere bei den Männern, das neue 500er-Turnier in München, die BMW Open, und das Turnier in Barcelona. Und wir haben eine Menge an Geschichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir wieder der Mann, der Social Media inzwischen für sich entdeckt hat, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Du bist jetzt auch bei Instagram aktiv.
Ja, nicht zum Tennis, aber immer noch auf Instagram präsent.
Schaut ja, gerne vorbei. Herzlichen Glückwunsch, dass im Jahr 2025 auch du den Schritt gewagt hast.
Da siehst du mal. Wir haben quasi Mitte 40.
Ja, das ist nie zu spät. Wir haben vier normale Turniere erlebt, vier Einwochenturniere. Es gab viele Geschichten, es gab gutes Tennis, es gab am Ende vier Siegerinnen und Sieger. Ein Turnier wurde etwas verlängert wegen Karfreitag. Das ist doch so eine Woche, wie man sie sich manchmal wünscht, oder? Ich werde versprechen, nach dieser Woche erstmal nicht wieder drüber zu sprechen, weil wir jetzt zwei Wochenturniere hintereinander haben.
Ja, und klär mich kurz auf. Ich gehöre jetzt natürlich noch zu den Doofen, die nicht verstanden haben, warum in Stuttgart nicht gespielt wurde, aber in München doch. Was waren da
jetzt die Gründe? Also in Stuttgart wurde wegen Karfreitag das Viertelfinale nicht ausgetragen. Warum in München im eigentlich so erzkatholischen Bayern an Karfreitag gespielt werden durfte, das habe ich bis heute nicht herausgefunden. Es gab, glaube ich, so eine Sonderverordnung, dass das Turnier spielen durfte und nicht am Ostermontag beendet werden musste.
Okay, gut.
Ja,
aber werden sich wahrscheinlich viele gefragt haben, ne?
Das werden sich sehr viele gefragt haben, ja. In Baden-Württemberg konnte man das nicht umgehen. Aber dafür hatten dann die Frauen einen Tag wie heute, das Finale, komplett für sich und die Aufmerksamkeit auch auf dem Finale. Also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht gewesen für das Turnier in Stuttgart.
Naja, wir hatten ja schon in der Vergangenheit oder in der, glaube ich, letzten Ausgabe darüber gesprochen, wie wird das zukünftig mit den zwei Wochenturnieren sein. Ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn wir generell bei Stuttgart und vielleicht anderen Turnieren dieser Preisklasse was finden, wo die Finals dann am Montag sind, um dann zumindest ein Wochenende voll mitzunehmen. Und ich kann mir vorstellen, sowas werden wir mehr und mehr sehen in der Zukunft.
Wir harren der Dinge, die da kommen werden. Wir werden natürlich nachher noch über die beiden 500er Turniere der Herren sprechen. Ich habe auch noch einen Teil mit Florian Heer, der vor Ort war die ganze Woche und mit ihm über das Turnier und über das Flair von vor Ort gesprochen. Und wir haben auch noch ein kleines Interview mit Diego de Dura dabei. Also es gibt eine ganze Menge wieder in diesem Podcast zu besprechen. Aber wir werden als erstes über die beiden Frauenturniere in Rouen und in Stuttgart sprechen und natürlich als erstes über den Porsche Tennis Grand Prix. Eigentlich so ein bisschen das 500er Turnier des Jahres. Die Spielerinnen haben es in den letzten 20 Jahren 10-mal zum Turnier des Jahres gewählt. Natürlich, weil es ein Drumherum gibt und die Spielerinnen hier betütelt werden in Stuttgart wie in kaum einem anderen Ort. Es ist ein exklusives Turnier für Frauen, also es ist kein Combine-Turnier. Und weil es am Ende einen sehr, sehr großen Gewinn gibt, in diesem Fall einen Porsche, wegen des Porsche Tennis Grand Prix. Und es war natürlich wieder die komplette Weltelite am Start. Am Ende hat allerdings eine Spielerin gewonnen, die hier eine dieser Wochen erlebt hat. Sie ist eine der perfekten Heiß-Kalt-Spielerinnen dieser Frauentour. Und in dieser Woche war sie auf einer unglaublichen Welle des Erfolges. Jelena Ostapenko gewinnt dieses Turnier durch ein klares 6:4, 6:1 im Finale gegen Arina Sabalenka. Sie hat vorher gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen mit 6:4, 6:4. Sie hat davor gegen Iga Świątek gewonnen. Über das Match müssen wir gleich noch einzeln reden. Davor gegen Emma Navarro und in der ersten Runde gegen Dayana Jastremska, wo Jastremska aufgeben musste im zweiten Satz. Philipp, wir haben schon sehr häufig in unserem Podcast über Jelena Ostapenko gesprochen. Und wir haben sehr häufig darüber gesprochen, dass die Matches übel aussehen, wenn sie den Ball nicht trifft. Sie hat den Ball in dieser Woche getroffen und hat unwiderstehlich gespielt.
Du meinst, sie kann quasi alles außer Porsche fahren? Denn du hast mich aufgeklärt, ich als nicht-Führerscheinbesitzer, dass das keine so gute Fahrt war.
Sie war sehr vorsichtig, als sie den Porsche da runtergefahren hat über die Rampe. Also muss ich ja auch dazu sagen, diese Rampe da runterzufahren, das ist sicherlich nicht das Allereinfachste. Sie hat sich auf dem Platz sicherer gefühlt als im Auto.
Gut, und Sabalenka, die den Porsche haben wollte, hat ihr dann nachher gesagt, ich kaufe dein Leben und den Porsche noch oben drauf. Ne? So habe ich es richtig verstanden, oder?
Ungefähr so, ja.
Okay, naja. Ja, also war erstaunliche Woche in der Tat von Ostapenko. So gut, dass es unmöglich ist, dass sie das andauernd wiederholt. Sonst würde sie extrem viele Turniere gewinnen. Das tut sie ja auch nicht. Sie ist ja eigentlich auch, wenn man drauf schaut, nur zwei richtig gute Wochen in diesem Jahr gehabt. Da dann allerdings wirklich vier Top-10-Spielerinnen geschlagen in diesen zwei Wochen und den Porsche Grand Prix gewonnen. Und man muss sagen, das war jetzt in der Woche eine verdammt gute Return-Performance, insgesamt mit dem Höhepunkt im Finale. Also ich hatte nochmal nachgeschaut, gegen Top-10-Spielerinnen ihrer Karriere, es sind immerhin über 60 Matches, war das in den Top 5 drin, was sie heute gegen Sabalenka abgeliefert hat. Und Sabalenka hat einen der besseren Aufschläge auf der Tour und trotzdem war Ostapenko da halt komplett dominant, hat Sabalenka gar nicht so richtig ins Match kommen lassen oder in die Aufschlagspiele kommen lassen, vor allem nach dem 4-4 im ersten Satz, da muss man sagen, das war einfach sehr, sehr gut von Ostapenko und darüber hinaus auch die ganze Woche die Rückhand super stabil, wir werden eben gleich noch über Swiatek-Match sprechen, aber das fand ich da sehr auffällig und es war insgesamt eine Woche eben, die man von ihr, glaube ich, nicht dauerhaft erwarten kann, aber wo sie noch daran erinnert, dass sie wahrscheinlich wirklich diejenige ist, und das ist ein altes Sportklischee, aber da wird schon stimmen, diejenige, die gegen alle gewinnen und alle verlieren kann. Und das war dann eben so eine Woche.
Du hast den Return angesprochen. Sie hat heute das Match gegen Aryna Sabalenka auch mit einem Return-Winner, mit einem krachenden Return-Winner gewonnen. Und insgesamt ist dieser Schlag mir auch sehr aufgefallen, gerade auch gegen Aryna Sabalenka natürlich. Sabalenka hat zwischendurch nicht mehr gewusst, wohin sie aufschlagen soll. Sie hatte auch nicht die allzu höchste Quote der ersten Aufschläge. Und wenn sie über den zweiten musste, das war quasi Hitting Practice für Jelena Ostapenko. Aber auch gegen Ekaterina Alexandrova und gegen Emma Navarro, die drei Matches habe ich kommentiert. Und deswegen selber genau beobachtet, hat sie Ähnliches angebracht. Sie hat gegen Navarro noch den zweiten Satz mit 3-6 verloren. Aber trotzdem, immer dann, wenn sie ihr Niveau nochmal anheben konnte, dann war sie nicht zu besiegen in diesem Fall. Und das ist dieser schmale Grat, du hast es gerade gesagt, dieses, sie kann gegen alle verlieren, gegen alle gewinnen. Dieser ganz schmale Grat, wenn sie die Linien trifft, statt 5 Zentimeter daneben, dann ist das ein erdrückendes Tennis. Und sie nimmt jeder Gegnerin in so einer Form, nimmt sie jeder Gegnerin den Schläger aus der Hand und entscheidet selber über Wohl und Wehe dieses Matches. Und das siehst du halt bei sehr wenig Spielerinnen.
Ja, und das Erstaunliche an dieser Woche war eben auch die Leistungssteigerung. Also ganz kurz, erste Runde war eine Aufgabe von Jastremska. Okay, so ist in ihre Richtung gelaufen gegen Navarro und gegen Swiatek. Das war gut, aber das waren auch 50-50 Matches, die sie zumindest vom Statistischen her hätte verlieren können. Und dann gegen Alexandrova und Sabalenka, das waren herausragende Leistungen gegen zwei Spielerinnen, die hier ebenfalls eine Woche richtig gut gespielt hatten. Und das war halt das Erstaunliche, dass sie das so lange durchgehalten hat. Und da fehlt es ja dann doch öfter bei Ostapenko. Die ist schon in der Lage, große Matches zu spielen und hat in ihrer Karriere eben auch schon viele Siege gegen Top-10-Spielerinnen geschafft. Sie hat diesen Wahnsinnslauf damals bei den French Open gehabt, hat auch schon ein Halbfinale in Wimbledon erreicht, hat ein Finale in Rom erreicht. Aber häufig fehlt es dann doch am letzten Schritt. Und für mich ist sie dann schon als Außenseiterin da heute ins Match reingegangen, auch weil ihr das Matchup gegen Sabalenka in der Vergangenheit nicht unbedingt gelegen hat. Und da muss man sagen, ist sie diesmal den einen Schritt weitergegangen, den wir trotz des Rufs, den sie hat, eben nicht so häufig gesehen haben. Und das war, fand ich, das Besondere an dieser Woche. Und ich wäre mir jetzt auch nicht sicher, ob wir das für den Rest der Sandplatzsaison sehen werden. Kann schon sein, dass sie jetzt wieder nur noch zwei Matches bis zum Rasen gewinnt. Das ist alles gut im Bereich des Möglichen. Aber es war eine denkwürdige Woche, einfach weil ja hier auch fast alle Topspielerinnen dabei waren. Und sich in so einem Feld durchzusetzen, ist dann schon nochmal was anderes, als jetzt eins der doch mittlerweile recht häufigen 500er bei den Damen zu gewinnen.
Lass uns über dieses Match gegen Iga Świątek nochmal zu sprechen. Die Bilanz ist jetzt bei 6-0. Jelena Ostapenko hat jetzt den Świątek-Slam gewonnen, weil sie hat sie auf allen drei Untergründen besiegt. Jetzt in Stuttgart dann auch noch auf Sand. Sie hat sie ja schon auf Rasen besiegt, auch auf dem Hartplatz besiegt. Und Iga Świątek findet momentan kein Mittel gegen das Spiel von Jelena Ostapenko. Ist es am Ende wirklich nur, dass Iga Świątek mit der Vorhand so Probleme hat, diese flachen Bälle, die von Ostapenko in ihre Vorhand kommen, einfach nicht mehr, ich sag jetzt mal mit ihrer Griffhaltung, so kontrollieren kann, dass sie auf der Vorhand quasi so verwundbar ist? Was glaubst du?
Ja, also wir hatten über das Match ja schon in Doha gesprochen und ich glaube, hier haben sich ähnliche Probleme gezeigt. Das erste ist, dass sie den zweiten Aufschlag von Swiatek wirklich angreifen kann. Der von Swiatek hat nicht den besten zweiten Aufschlag auf der Tour, aber gewinnt am meisten Punkte hinter dem zweiten Aufschlag, weil der zweite Aufschlag in den meisten Fällen, egal ob bei Damen oder Herren, eigentlich ein Zeichen dafür ist, wie gut ist jemand von der Grundlinie, weil der zweite Aufschlag meistens nur eröffnet. Es gibt Ausnahmen, aber man kann das so im Generellen sagen. Hier ist es aber wirklich so, dass Ostapenko in der Lage ist, diesen Swiatek-Aufschlag radikal anzugreifen und ihr wirklich im Vergleich zu anderen sehr viele Punkte dort abnimmt und damit dann aber auch den Druck schon erhöht auf den ersten Aufschlag von Swiatek, der gut ist gegen Ostapenko, aber nicht so gut, wie er sonst ist. Und dann, und das ist das Erstaunliche, was wir eben in Doha gesehen haben und dann hier in Stuttgart auch wieder und für wo es nicht so eine richtige Erklärung für mich gibt, ist, dass Ostapenko hinter dem eigenen zweiten Aufschlag verdammt gut aussieht gegen Swiatek. Und wir hatten schon bei dem Match in Doha gesagt, eigentlich ist Ostapenko in den Top 50 die schwächste Spielerin hinter ihrem eigenen zweiten Aufschlag. Einfach weil das ein richtiger Einwurf ist. Das ist einer, der sehr leicht zu attackieren ist. Aber irgendeine Hürde hat Swiatek, dass sie das nicht schafft. Und hier hat in Doha hatte Ostapenko fast 64% der Punkte hinter dem eigenen zweiten Aufschlag gewonnen, also ungefähr 30% mehr als sonst. Hier waren es wieder 52, heute im Finale waren es 28,6. Und das ist auch, was man gegen eine Top-Spielerin erwarten würde, dass sie ungefähr 30% der Punkte gewinnt. Und irgendwie schafft es Swiatek da nicht rein. Also es fängt an mit dieser Aufschlags-Rückschlags-Dynamik, die zumindest beim Rückschlag ja für Swiatek gegen 99% der Tour für sie entschieden wird. Und dann geht es eben in diese Grundschläge rein. Du hast die vorhin schon angesprochen. Ich würde hier aber auch sagen, dass Swiatek gerade in dem Match jetzt am Samstag Probleme in der Rückhand hatte. Einfach weil Ostapenko stabil geblieben ist, nicht allzu viel Risiko gegangen ist, einfach cross drin geblieben ist, dann aber immer mal wieder einen richtigen Winkel ausgepackt hat. Und ich glaube, das hat Swiatek nachhaltig verunsichert. Und ich würde sagen, Swiatek hat gar nicht ein so schlechtes Match gespielt. Und es kann sein, dass sie das auf einem richtigen Sandplatz gewonnen hätte, wo sie einfach mehr Möglichkeiten bekommen hätte. Aber es ist definitiv der Wurm für sie drin und manches ist zu erklären und manches eben wie diese Geschichte mit dem zweiten Aufschlag ist nicht zu erklären. Da gibt es keinen offensichtlichen Grund für, warum das so schief läuft.
Die beiden könnten in Madrid schon im Achtelfinale wieder aufeinandertreffen. Ich glaube im Moment noch nicht daran, weil die Auslosung für Ostapenko nicht gerade trivial ist. Sie könnte auf Pavlyuchenko in der ersten Runde treffen, danach auf Diana Schneider. Also die beiden muss sie erstmal besiegen und wir haben gerade gesagt, sie kann gegen jede verlieren und gegen jede gewinnen, aber sie könnten im Achtelfinale wieder aufeinandertreffen und Iga Swiatek wird die größte Diana Schneider oder Pavlyuchenkova-Fanin sein, die es gibt.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es zu dem Match kommen wird. Dafür ist mein Pavlyuchenko war zu gut auf dem Sand. Also da würde ich was von der durchaus in dem Matchup erwarten. Und super spannend würde es ja jetzt wirklich erst werden, wenn es in Rom oder in Paris dazu kommt. Weil das sind die Courts, die sind wirklich einfach für das Spiel von Swiatek gemacht. Also das passt einfach. Das ist die hundertprozentige Passform. Das hier war nicht die hundertprozentige Passform. Ja, das ist Sand, aber es hat natürlich auch viel von einem Hartplatz, einfach durch die generellen Bedingungen. Und von daher, es wäre natürlich faszinierend, bei diesem 6-0, das jetzt in dem Head-to-Head da ist, zu sehen, wie würde das aussehen bei den French Open? Sagen wir mal, da treffen die im Achtel- oder im Viertelfinale aufeinander und Swiatek hat da einmal verloren in den letzten Jahren. Wie würde sich dieses Matchup entwickeln? Im Kopf, aber auch spielerisch hätte Swiatek da einfach viel zu viele Vorteile, als dass sie das quasi nicht verlieren kann? Oder würde es nur Ostapenko da schaffen? Ich meine, das ist jetzt ein Match, auf das wir fast schon hoffen müssen, dass es dazu kommt.
Also ich drücke bei jeder Auslosung die Daumen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, weil das ist für mich eine der faszinierendsten Storylines, die es im Moment im gesamten Tennis überhaupt gibt. Dieses Matchup, das für Swiatek momentan unlösbar scheint.
Naja, vor allem, weil wir es natürlich in den letzten Jahren so wenig gesehen hatten. Also zumindest im Laufe ihrer Karriere haben wir das weder bei Federer, Nadal noch Djokovic gesehen. Serena hatte auch nicht unbedingt so eine Angstgegnerin. Sharapova hatte sie nicht. Venus hatte sie nicht in der Form. Es gab immer mal so random Sachen, wo die auch jemand wie Inna oder Kleist das vielleicht gegen 2, 3 oder zwei, drei Mal gegen jemanden verloren hat, die wirklich weit hinten im Ranking stand. Aber wir haben es nicht gehabt, dass konstant diese großen Namen von jemand so unter Druck gesetzt werden konnten. Und ja, das ist natürlich so ein Selbstläufer geworden und darum wäre es so interessant, das mal bei dem French Open zu sehen.
Also, Iga Świątek gegen Jelena Ostapenko, eine der faszinierendsten Matchups, das es im Moment meiner Meinung nach im Tennis gibt. Arina Sabalenka hat hier, glaube ich, zum ersten Mal in einer Turnierwoche es so gehabt, dass sie erst am Finalwochenende eingestiegen ist in das Turnier. Sie war an 1 gesetzt, ist nur ein 28er Feld in Stuttgart, deswegen sind die ersten vier Top-Gesetzten dann mit einem Freilos ausgestattet. Dann musste Anastasia Potapova vor dem Match aufgeben, beziehungsweise konnte nicht antreten und deswegen hatte das Viertelfinale durch den Karfreitag erst am Samstag für Arina Sabalenka und das Turnier damit begonnen. Sie gewann gegen Elise Mertens mit 6-4, 6-1 nach leichten Schwierigkeiten im ersten Satz, aber am Ende war es eine klare Geschichte. Dann gegen Jasmine Paolini, richtig gutes Match, 7-5, 6-4. Paolini wehrte sich nach Kräften, aber Sabalenka war dann zu dominant in den entscheidenden und in den engen Teilen dieses Matches. Und dann gab es jetzt gegen Ostapenko die Klatsche und Sabalenka wirkte wieder sehr frustriert. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, gerade bei diesen Ansprachen nach dem Turnier, wenn es an die Siegerehrung geht, es ist immer ganz kurz davor, dass bei Sabalenka es kippt und sie sagt, kommt Leute, es ist alles Dreck, ich habe keine Lust mehr. Sie ist immer ganz kurz, finde ich, vor diesem Punkt und sie wollte so gerne dieses Auto haben, hat dann hinterher gesagt in dieser Ansprache, na gut, dann kauf's mir halt jetzt selber. Sie hat zum vierten Mal im Finale hier verloren. Einmal gegen Ash Barty, zweimal gegen Iga Świątek, wo sie nicht die Favoritin war. Heute war sie die Favoritin. Gegen Jelena Ostapenko verliert ganz klar in zwei Sätzen. Der Frust ist groß, weil diese drei Niederlagen in Melbourne, Indian Wells und jetzt hier, die dürften ihr ziemlich stinken.
Ja, ich finde es auch gut, dass sie es nicht so abtut. Also sie muss da auch nicht drüber stehen. Wäre natürlich lustig, wenn sie das Auto wirklich mal zerschlagen würde, wie sie es irgendwie schon letztes Jahr geplant hatte, wird sie nicht machen. Aber ich finde es eigentlich super, dass jemand zeigt, dass sie es will und dass sie den Anspruch hat, diese Matches zu gewinnen. Und man muss sagen, es ist eine sehr gute Saison, weil sie konstant in die Finals kommt. Aber es ist für sie, glaube ich, keine zufriedenstellende Saison, weil sie zwar mittlerweile recht klar in der Weltranglistenspitze thront und immer noch ein Grand Slam-Titel quasi aktiv im Moment hält, aber sie verliert dann doch recht viele der Finals. Und was hier natürlich ein bisschen bedenkenswert ist, dass der zweite Satz dann doch auch eher schnell weggeht, dass er gegen jemand weggeht, die nicht das Niveau hat von Sabalenka, das kann man schon so festhalten, und dass sie da keinen Weg so richtig ins Match hineinfindet. Und es ist jetzt der Teil der Saison, der trotz aller Fortschritte nicht derjenige ist, der für sie und ihr Spiel gemacht ist. Klar, in Madrid hat sie in der Vergangenheit gut ausgesehen, Rom und Paris ist dann schon nochmal eine andere Herausforderung für sie, vor allem wenn Świątek da in einigermaßen guter Form aufläuft. Also jetzt beginnt der herausfordernde Teil von hier bis quasi Ende Wimbledon. Und ich bin sehr gespannt, wie sie damit umgeht, weil man kann sagen, sie ist eine absolut verdiente Nummer 1, aber sie ist noch keine dominante Nummer 1. Und in ihrer Selbstvorstellung ist sie eine dominante Nummer 1, aber das passt noch nicht ganz zusammen.
Ja, das Selbstbild ist auf jeden Fall die dominante Nummer 1. Was mir allerdings jetzt wieder mal positiv aufgefallen ist, auch gerade hier in Stuttgart, sie hat ein bisschen kopflos reagiert, als das nicht laufen wollte gegen Ostapenko, als sie selber Druck aushalten musste und nicht selber den Druck ausüben konnte. Aber in den beiden Matches vorher fand ich es immer gut, dass sie inzwischen auch einen deutlichen Plan B hat, dass sie zwischendurch mal das Tempo ein kleines bisschen rausnehmen kann, dass sie viele Slices spielen kann, dass sie Stops einbauen kann. Sie ist schon eine komplettere Spielerin geworden in den letzten Monaten und Jahren.
Ja, und andere hätten gegen Paolini verloren. Also Paolini hat eine Top-10-Sandplatzleistung gebracht, ist auf dem Sand ein absolutes Return-Monster, gewinnt gegen fast alle Spielerinnen 50% oder mehr der Return-Punkte und ist damit ziemlich locker Top 3 auf dem Sand, was die Returns angeht. Und das Problem mit dem Aufschlag wird da natürlich dann auch etwas verdeckt. Und da hat Sabalenka dann halt gezeigt, dass sie gegen jemand, die zwar keine Sandplatzspezialistin ist, aber eine sehr gute Sandplatzspielerin, dass sie da dann mithalten konnte. Mertens ist natürlich ein netter Einstieg. Die beiden kennen sich auch sehr gut. Aber Paolini ist auf jeden Fall eine ernstzunehmende Top-10-Spielerin, gerade auf dem Sand. Und das dann doch einigermaßen klar für sich zu entscheiden, als zumindest nicht mehr einen Dritten zu müssen, das zeigt eben, dass sie mehr im Angebot hat als früher. es passt halt mit den großen Matches nicht immer alles zusammen und das ist das Erstaunliche und ich weiß auch gar nicht, ob es so eine einfache Lösung dafür gibt, außer halt weiter dranbleiben und hoffen, dass sie mehr große Finals gewinnt.
Lass uns doch nochmal gerade über Jasmine Paolini sprechen, weil die hat hier das Halbfinale erreicht, unter anderem mit einem Top-Sieg über Coco Gauff mit 6-4, 6-3 vorher gegen Julie Niemeyer und gegen Eva Lys. So ein bisschen die deutsche Party versaut, aber Jasmine Paolini, die so viele Punkte jetzt in den kommenden Monaten zu verteidigen hat mit 2 Grand-Slam-Finals und die insgesamt so ein unglaubliches Jahr zu verteidigen hat aus dem Jahr 2024, die macht jetzt ihre Fortschritte, sodass es auf einmal wieder besser zu laufen scheint. Sie wirkte extrem gut gelaunt nach ihrem Sieg gegen Coco Gauff, hat sie wahrscheinlich das beste On-Court-Interview gegeben, was ich in dieser Woche gehört habe. Und insgesamt macht sie einen sehr guten Eindruck. Und vor allen Dingen, sie hat einen neuen Coach. Marc Lopez ist jetzt an ihrer Seite, der früher bei Rafael Nadal in der Box war.
Ja, zeigt ja auch, dass es gewisse Ansprüche gibt. Also ich glaube, also sie wird schon realistisch sein im Wissen, dass sie jetzt nicht jedes Jahr 2 Grand-Slam-Finals erreicht. Aber ich vermute, sie wird es halt so sehen wie Irani, die es dann geschafft hat, sich mehrere Jahre um die Top Ten rumzuhalten. Also 3 Jahre, würde ich mal sagen, eine wirklich relevante Spielerin war. Und in 2 Jahren ist Paolini 31, dann geht der Weg wahrscheinlich irgendwann nach unten. Aber es gibt jetzt, glaube ich, nicht so viele Gründe, dass sie, außer sie verletzt sich, dass sie sich nicht irgendwo zwischen 8 und 15 halten kann im Ranking. Und gerade auf dem Sand, glaube ich, wird sie in den nächsten Wochen wirklich ein Faktor sein, weil eben sie hat einerseits diese Return-Fähigkeiten und andererseits von der Grundlinie, auch wenn man zum Beispiel gegen Gauff guckt, wie tief sie diese Rückhand bekommen hat, also tief, an die Seitenlinie platziert, kaum mal ein falscher Ball drin gewesen und Gauff hat Top 3 Rückhand auf der Tour. Da war sie aber an dem Tag die bessere Spielerin und klassisch aus der italienischen Schule kommen, hat sie genug Variation auf der Vorhand, dass da zumindest Spin drin ist, der versteckt, dass sie eben nicht die Power von größeren Spielerinnen hat und das heißt, sie kann es tief machen und wir wissen, sie ist halt verdammt gut am Netz und das ist halt eine Sandplatz-Kombo, die durchaus hilft und Lopez ist jetzt, würde ich sagen, ein steter, ruhiger Charakter, jemand, der ein gewisses Niveau kennt und garantiert. Und von daher sehe ich das jetzt wirklich eher als ein Halten, was da ist. Und klar, mit Glück fällt irgendwann mal wirklich ein ganz großer Titel ab. Aber auch so mache ich mir wirklich keine riesigen Sorgen um sie und denke nicht, dass sie die French Open gewinnt und auch nicht Wimbledon gewinnt. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn sie trotzdem am Ende der beiden Turniere noch in den Top 10 steht.
Es gab ja zwischendurch auch Gerüchte, dass vielleicht Sarah Errani neue Coach wird, aber es ist jetzt Marc Lopez und das fand ich tatsächlich dann doch überraschend, weil Marc Lopez sich eigentlich immer so ein bisschen zurückgehalten hat und bei Rafael Nadal im Team dann auch immer erst so ein bisschen so ein bisschen die zweite Geige spielen wollte, aber er ist jetzt ihr Coach und da bin ich sehr gespannt. Renzo Folan, ihr Coach, der 10 Jahre lang ihr Coach war, der hat hier oder ist nicht mehr dabei. Ein Wort noch zu Ekaterina Alexandrova, die hier das Halbfinale erreicht hat. Die hat mit einer ziemlichen Nonchalance hier das Halbfinale erreicht, mit Siegen über Lyudmila Samsonova, Mira Andreeva und dann Jessica Pegula. Die Siege gegen Mira Andreeva und Jessica Pegula waren sehr beeindruckend. Sie wurde nach dem Viertelfinale gefragt, ob sie denn denken würde, dass sie dieses Turnier gewinnen kann. Und dann sagte sie, da wäre ich ziemlich geschockt. Hat dann gegen Jelena Ostapenko auch 4-6, 4-6 verloren, aber sie, glaube ich, nimmt sich und ihren Job nicht allzu ernst, habe ich das manchmal das Gefühl.
Ja, und hat trotzdem gerade eine sehr gute Phase. Also die 3 Matches, die du angesprochen hast vor dem Halbfinale, die mit Abstand dominanteste Assrate, die wir wahrscheinlich in dieser Saison gesehen haben. Im Schnitt 16% waren Asse. Zheng führt da die Tour mit 10% an. 16% schaffen auch bei den Herren vielleicht einen Hurkacz in einer wirklich guten Phase. Das heißt, sie hat hier Hurkacz-mäßig aufgeschlagen. Und sie ist eine, die sich immer sehr viele Breakbälle erspielt und das jetzt gerade in den letzten Wochen geschafft hat, aber dann auch nicht immer in der Lage ist, das umzusetzen, weil dann halt doch diese Hop-Top-Nummer,
Hop oder Top?
Ja, doch, ne? Ja. Das, wenn die, da schafft sie es nicht immer zu nutzen, aber ich glaube, hier hatte sie zum Beispiel so um die, irgendwas zwischen 45 und 50 Breakbälle sich erspielt und hat mehr genutzt als sonst und hat halt diese Wahnsinns-Assrate gehabt, als das dann gegen Ostapenko so nicht mehr geklappt hat, da ist sie dann doch, da war sie dann klar die zweitbeste Spielerin. Aber ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum sie immer wieder sich Möglichkeiten erspielt, aber wahrscheinlich jetzt auch nie einen ganz großen Titel gewinnt, weil dafür fehlt es dann doch so ein bisschen an der Konstanz, auch von Match zu Match.
Ja, also Ekaterina Alexandrova war im Halbfinale ausgeschieden. Coco Gauff ist im Viertelfinale ausgeschieden, hat gegen Ella Seidel 6-1, 6-1 gewonnen, hat dann aber eine schwache Leistung gegen Jasmin Paolini gezeigt, 4-6, 3-6. Ich glaube, das kommt dem Selbstverständnis von Coco Gauff dann auch nicht nahe. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Arina Sabalenka denkt, dass sie eine Dominatorin sein soll. Coco Gauff, glaube ich, hat auch etwas anderes vor, als im Viertelfinale gegen Jasmin Paolini auszuscheiden.
Ja, aber ich vermute, wir können jetzt, ich meine, jetzt haben sie auch ein paar Jahre auf der Tour, feststellen, dass ein Teil ihrer Karriere zu sein scheint, dass sie Phasen hat, wo es richtig gut läuft. Wir denken an den letzten Herbst und dann, dass aber auch mehrere Monate nicht läuft. Also das wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Ich meine, wir sprechen da bei denen, die schon länger etabliert sind, drüber. Prominentes Beispiel hier in Deutschland ist natürlich Zverev, der immer mal wieder Phasen von hoher Konstanz hat und dann aber auch für mehrere Turniere am Stück wegknicken kann und dann läuft nicht viel zusammen und es wirkt fast ein bisschen so, als wenn das bei Gauff auch der Fall ist. Und sie ist jetzt eben keine 17 mehr, sondern 20, hat mehrere Jahre auf der Tour. Und es wirkt so, als wenn das doch zu ihr dazugehört. Und irgendwie ist das überraschend, weil sie ja ein eher stetes, athletisches Spiel hat. Aber vielleicht ist sie dann eben doch nicht in der Lage, das über lange Phasen durchzuziehen, sondern eben eher mal über 2-3 Monate. Und das haben wir jetzt wirklich schon ein paar Mal in ihrer Karriere gesehen. Und vielleicht ist es Zeit, warten wir mal die Sandplatzsaison ab, aber vielleicht ist es Zeit zu sagen, ja, okay, das ist Gauff, wie es halt nun mal ist bei ihr.
Coco Gauff also hier im Viertelfinale ausgeschieden. Insgesamt, glaube ich, können wir aber trotzdem sagen, dass das eine sehr gelungene Woche war in Stuttgart.
Ja, ich meine, es war natürlich ein bisschen kurios durch das Rausziehen von einigen Spielerinnen am Anfang. Dadurch hat es ein bisschen was gehabt von einer Top-10-Exhibition mit noch ein paar eingeladenen deutschen oder lokalen Spielerinnen. Aber Stuttgart weiß halt schon, wie sie die absolute Spitze anziehen. Und ja, haben dann ja auch wirklich ab dem Viertelfinale, und das war dann ja nochmal wie so ein neues Mini-Turnier, ab dem Viertelfinale wirklich eine sehr gute Woche gehabt.
Ja, absolut. Also, das Turnier in Stuttgart hat Jelena Ostapenko gewonnen. Kurzen Blick wollen wir allerdings auch noch nach Rouen werfen. Da war ein 250er-Turnier und das war so ein bisschen im Schatten von Stuttgart, aber es wurde dort auch guter Sport geboten. Bevor wir über die Siegerin sprechen, müssen wir allerdings eine Geschichte ansprechen, die dann auch die Mainstream-Medien erreicht hat. Harriet Dart spielte gegen Laura Boisson, eine Wildcard-Inhaberin aus Frankreich. Harriet Dart, ja relativ etablierte Top-100-Spielerin aus Großbritannien, und in einer Pause merkte dann Harriet Dart bei der Schiedsrichterin an, beziehungsweise bat die Schiedsrichterin, Laura Boisson doch darauf hinzuweisen, dass sie Deo benutzen wolle. Sie rieche sehr streng. Harriet Dart hat sich hinterher dafür entschuldigt, wo er sagte, es sollte eigentlich gar nicht öffentlich werden, etc. Ich habe mich dann nur gefragt, was muss passieren, damit ich einen Schiedsrichter darauf hinweise, dass mein Gegner streng riecht. Also ich weiß überhaupt nicht, ich kann mich überhaupt nicht in die Situation hineinversetzen. Harriet Dart hat ihre kleine Strafe dafür bekommen, weil sie 0-6-3-6 verloren hat. Aber was für eine Situation.
Ja, also auch peinlich für sie. Also Harriet Dart betreibt nun auch schon ein paar Jahre Profisport und wird mitbekommen haben, dass Menschen beim Profisport schwitzen. Selbst wenn sie jetzt vielleicht eine andere Vorstellung davon haben, was beim Profisport passiert. Und sie hat die Anmerkung gemacht, eben nicht am Anfang des Matches, sondern als sie schon sehr deutlich zurücklag. Harriet Dart hat jetzt auch, ich habe ja früher lange in Großbritannien gewohnt und deswegen auch quasi so die Entwicklung mitbekommen und auch immer mal so Sachen mitbekommen. Harriet Dart hat jetzt nicht den Ruf, ein freundlicher, zuvorkommender Mensch zu sein. Damals war sie noch sehr jung, kann man denken, naja, okay, können alle Jugendlichen mal ein bisschen anstrengend oder so sein, aber sie hat sich ehrlich gesagt ein bisschen mitgenommen und sie ist ja auch eine, die immer mal wieder einen öffentlichen Streit mit ihren britischen Teamkolleginnen austrägt, die, glaube ich, einfach sehr schnippisch im Umgang sein kann. Und daher hat es jetzt vielleicht nicht überrascht, dass sie das war, der naja, ich weiß nicht, ob es passiert ist, ob es geplant war. Auf jeden Fall ist es aus ihrem Mund gekommen. Und es war natürlich souverän, wie ihre Gegnerin mit umgegangen ist. Aber man muss schon ehrlich sein, das ist keine coole Aktion. Das ist so ein bisschen, was sich irgendwie Kinder auf dem Schulhof reindrücken oder so, ne? Wenn sie jemanden verletzen wollen, weil ihnen einfach nichts anderes einfällt. Und so hat das hier gewirkt, wie ein sehr junger Mensch, der überfordert von der Situation war und nicht wusste, was tun. Und Harriet Dart ist aber älter als 10 oder 12.
Ja, ich fand das auch extrem unpassend. Laura Boisson hat hinterher auf Instagram die Marke Dove angeschrieben, ob die sie nicht sponsern will. Das fand ich dann, das war der souveräne Umgang damit. Und wie gesagt, die Strafe folgte ja quasi auf dem Fuß mit dem 0-6-3-6, was Harriet Dart dort bekommen hat. Das Turnier gewonnen hat Elina Svitolina und sie hat hier ein bemerkenswert starkes Turnier gespielt. Ja, es ist ein 250er Turnier. Ja, es war nicht die Weltspitze am Start, aber Angelina Kalinina, Jessica Buzas-Manero, Elena Gabriela Ruse und im Finale, vor allen Dingen im Finale, Olga Danilovic. Die muss man auch erstmal besiegen und Elina Svitolina hat es getan in souveräner Art und Weise. 6-4, 7-6 im Finale gegen Danilovic. War eine tolle Woche für die Ukrainerin, die sich dann mit ihrem mit ihrer Siegertrophäe hat sie sich dann ablichten lassen mit der Ukraine-Flagge hinten auf dem Rücken. Und da können wir auch nochmal gerade drüber sprechen, dass sie letzte Woche in beim Billie Jean King Cup in Polen sich dann ja auch noch beim polnischen Publikum bedankt hat dafür, was Polen alles tut für die Ukraine jetzt während des Krieges der Ukraine, seitdem sie angegriffen worden sind von Russland.
Ja, hatten wir ja sogar letzte Woche drüber gesprochen. Und jetzt zur sportlichen Leistung hier. Ich meine, das war wahrscheinlich eine der dominantesten Return-Leistungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Über das Turnier fast 60% der Return-Punkte gewonnen. Hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, aber Anna Świątek kommt über eine Saison knapp unter 50. Wir haben gerade über Paulini gesprochen, die auf Sand eine absolute Top-Spielerin ist. Die ist auch um die 50%. Und hier hat Svitolina knapp 60 gewonnen, hat 22 Breaks in 5 Matches, hat ja alle Matches in 2 Sätzen gewonnen, also hat im Schnitt so 2,5 Breaks pro Satz hier geholt und wer so mal Tennis gespielt hat, der kann sich schon ausrechnen, das ist verdammt gut. Apropos verdammt gut, 18-4 meine ich jetzt in Finals und das ist natürlich auch eine fantastische Bilanz. Also kommt aus ihrer Defensiv-Power, weil ich das Gefühl habe, da zieht sie dann das Niveau nochmal an, da muss dann schon was ganz Besonderes von der anderen Seite kommen und sie ist natürlich in der Offensive immer besser geworden über die Jahre und nutzt sehr, sehr effizient ihre Chancen, aber das ist schon eine krasse Bilanz und man fragt sich, was wäre bei ihr passiert, wenn sie wirklich mal ein Grand-Slam-Finale erreicht hätte, wäre sie dann in der Lage, auch so eine Leistung abzurufen. Und die andere Frage ist, bleibt sie verletzungsfrei? Dann ist sie ein Faktor bei den French Open. Wir wissen jetzt allerdings, seit ihrem Comeback passiert es häufig, dass sie 1-2 Wochen richtig gut spielt und dann wieder 3 Wochen verletzt ist und dann wieder gut spielt. Aber eigentlich sollte sie bei den French Open und den Wimbledon eine realistische Chance mindestens aufs Viertelfinale haben. Dafür wird sie allerdings eben verletzungsfrei bleiben müssen.
Ich weiß, in Deutschland wird darauf nicht ganz so viel Wert gelegt wie in den USA zum Beispiel. Aber ist das, was sich Elina Svitolina in ihrer Karriere erarbeitet hat, ist das eine Hall of Fame-Karriere?
Nein, würde ich sagen nicht. Es gibt ja in amerikanischen Sportarten dann immer die Hall of Very Good dahinter. Das ist sie wahrscheinlich gewesen.
Mit Brett Gilbert zusammen.
Was?
Mit Brett Gilbert zusammen.
Ja, und ihrem Mann. Ne? Ja. Also Monfils hat auch eine sehr gute Karriere gehabt, aber keine Hall of Fame. Ich finde Hall of Fame immer ein gutes Kriterium. Ich glaube, weiß gar nicht, von aus welcher Sportart es kommt, aber kann man die Geschichte der Sportart über diese Jahre mit oder ohne diese Person erzählen? Und am Ende kann man sie ehrlicherweise ohne Svitolina erzählen. Sie war relevant und eine, die auf Augenhöhe vielen aus ihrer Generation begegnet ist, den Halleps, den Wozniackis, auch gute Matches gegen Serena oder Kerber oder so gehabt. Aber im Gegensatz zu den Vieren hat ihr dann der eine große Titel gefunden. Hätte sie es jetzt geschafft, wie Wozniacki ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen oder, hätte das Tourfinale 3-mal gewonnen und 40 Titel, dann würde ich sagen, ja, aber so denke ich, reicht es am Ende nicht.
Ich hoffe sehr, dass es die Ukraine in 5 oder 6 Jahren noch geben wird. Dann könnte ich mir auch eine Karriere in der Politik für Svitolina vorstellen, weil darauf, glaube ich, arbeitet sie im Moment ein bisschen hin.
Ja, ich kann mir vorstellen, so im Menschenrechtsbereich oder so, ne? Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Svitolina und Monfils generell ein Power-Couple sind, dass sich das noch etwas für relevant sorgen wird nach ihrer Karriere.
Das hoffe ich. Also, Elina Svitolina im Umgang ist ja sehr sympathisch von daher und sie ist im Moment gerade wirklich eine der ukrainischen Vorzeigefiguren, was den Sport angeht und über den Sport kann sich ein Land wie die Ukraine natürlich immer auch wieder ins Bewusstsein rufen, auch wenn viele Menschen vielleicht diesen Krieg lieber vergessen wollen, weil er sie nichts angeht, in Anführungsstrichen. Der Krieg geht uns leider alle an. Das war das Turnier in Rouen.
Wenn wir uns gleich wieder hören. Ich möchte noch ganz kurz Olga Danilovic erwähnen. Ha?
Ach so,
Entschuldigung. Wenn wir schon so eine Charismatikerin haben.
Ja. Dann entschuldige bitte. Dann, du hast das Wort.
Ja, weil sie taucht immer mal wieder auf. Letztes Jahr hat sie diese fantastischen French Open gehabt und dann taucht sie aber auch ehrlicherweise immer wieder mal monatsweise oder auch quartalsweise unter und dann ist sie wieder da und sie hat halt diese krasse Ausstrahlung. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht in der letzten Woche, wo kommt es eigentlich her? Klar, sie hat das Auftreten, aber es kommt eben auch daher, dass sie immer diese engen Matches hat. Und wenn wir jetzt mal gucken, allein in dieser Woche, ich habe es jetzt nicht überschlagen, aber es dürften so ungefähr 50 Breakpunkte für und gegen sie gewesen sein. Heißt, sie hat immer enge Matches. Warum hat sie immer enge Matches? Weil sie am Ende dann doch nicht die Power hat. Das ist alles schon ziemlich athletisch und sie kann die Bälle sehr gut verteilen und sie nimmt halt emotional mit. Aber am Ende fehlt so ein ganz klein bisschen dann doch die Power, um Sachen für sich zu entscheiden. Und ich glaube, daran liegt es, dass sie immer in diesen engen Geschichten involviert ist und dass sie eben eine Ausstrahlung hat und dadurch ist immer was los auf dem Platz, aber sie gewinnt dann doch nicht so die ganz großen Matches. Und in der Theorie wäre sie eine, die jetzt ihren Durchbruch haben müsste, die jetzt zum Beispiel bei dem French Open ein Halbfinale raushaut und sich wirklich da oben in den Top 20 festbeißt. Ich glaube, viel später wird es nicht mehr passieren. Aber wenn ich mir so eine Woche angucke, dann ist sie wahrscheinlich neben Svitolina nicht nur wegen der Finalteilnahme, sondern auch sonst so die Hauptdarstellerin gewesen. Aber ich weiß nicht, ob es am Ende reichen wird für die große Karriere.
Olga Danilovic, wie gesagt, wir reden eigentlich so alle 3-4 Monate über sie. Und ich würde mir auch wünschen, dass man häufiger über sie spricht. Also, das war's zu Olga Danilovic und zu dem Turnier in Rouen, was Elina Svitolina gewonnen hat. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Als erstes haben Florian Heer und ich, Florian Heer, der mein Kollege von der Challenger Corner, der die ganze Woche vor Ort war, und ich über dieses Turnier gesprochen und wir hatten Diego de Dura im Interview. Den Teil hört ihr gleich und danach melden wir uns wieder hier mit dem sportlichen Geschehen. Halbfinal Samstag. Ich sitze hier mit Florian Heer, den ihr sicherlich auch von der Challenger Corner kennt. Florian, du bist die ganze Woche hier gewesen jetzt bei diesem Turnier. Was sind deine Eindrücke im sonnigen München?
Ja, ich glaube, das ist zuerst mal tatsächlich der erste positive Eindruck. Nach sehr wilden Jahren, vor allem wettertechnisch, mit Schnee, Hagel und Regen und was wir nicht alles hatten hier in München. Dieses Jahr zumindest regenfrei. Keine Unterbrechung und auch tatsächlich viel Sonne. Dazu muss man sagen, natürlich eine neue Anlage hier am Iphitos. Großer Center Court, der hier aufgebaut wurde mit über 6000 Plätzen. Macht schon einiges her mit dem Clubhaus. Man sieht es im Fernsehen dann auch im Hintergrund, hat so ein bisschen, Queens Eindruck, der da so hinterlassen wird. Ja, und finde ich insgesamt ist es sehr angenehm hier diese Woche und wird auch von den Zuschauern ja dementsprechend angenommen.
Der Eindruck mit Queens, den habe ich den gleichen, weil auch in Queens gibt es diese Stahlrohrtribünen und in Queens wird alles für dieses Turnier aufgebaut. Jetzt gibt es natürlich dann auch die Diskussion, ob es hier mal einen neuen Court geben wird in ein paar Jahren. Da gibt es im Moment Streit, dann auch in der Stadtverwaltung etc. Aber insgesamt muss ich dann auch sagen, das ist schon imposant. Und wenn man jetzt so diesen kleinen Court sieht, der früher der Center Court war und jetzt den Center Court sieht, dann denkt man, und hier wurde jahrelang ein 250er Turnier ausgetragen auf dem kleinen Center Court, das gibt's doch gar nicht.
Ja, stimmt. Ich war jetzt gerade draußen, da findet dieser Rudi Berger Cup statt, wo die 15-jährigen bayerischen Talente dort aufschlagen. Und ja, das kommt einem natürlich jetzt inzwischen sehr, sehr klein vor. Aber auch damals war ja die Stimmung schon richtig gut, wenn er voll war und auch Zverev ja hier in den Jahren, wo er beispielsweise gewonnen hat oder auch Kohlschreiber, der natürlich hier gewonnen hat, dementsprechend tolle Stimmung war. Aber das ist natürlich jetzt schon mal eine andere Größenordnung, da brauchen wir gar nicht reden. Und erinnert mich auch so ein bisschen an nicht nur Queens, sondern finde es auch so ähnlich ein bisschen wie in Barcelona, weil natürlich alles jetzt sehr eng wird hier auch auf der Fläche, weil es ist halt einfach kein wirkliches Eventgelände, sondern ist halt einfach ein Tennisclub. Und in Barcelona ist es ja ähnlich. Ne? Auch dort hat man riesige Tribünen aufgebaut und der Platz drumherum ist relativ klein. Also es ist natürlich für die Zuschauer wird es ein bisschen enger, aber man rückt zusammen und ja, die Dimensionen sind einfach inzwischen natürlich eine Nummer größer.
Und es war jeden Tag wirklich voll. Also wir waren Samstag und Sonntag hier während der Quali da und auch dort waren die Ränge komplett voll und das ist schon bemerkenswert, was hier los ist und die Tage alle ausverkauft, bis auf die beiden Quali-Tage, wo ein paar Tickets nicht verkauft worden sind. Also das ist schon ein Event, trotz des, ich möchte sagen, nicht ganz so exquisiten Feldes wie in Barcelona, weil wenn man die Viertelfinals in Barcelona und die Viertelfinals in München zum Beispiel verglichen hat, dann hat man schon noch einen kleinen Unterschied gesehen. Aber vielleicht sind auch ein paar Spieler abgeschreckt dadurch gewesen, was in den letzten Jahren hier wettertechnisch auch los war.
Ja, das mag vielleicht sein, sowas spricht sich natürlich rum, aber also beispielsweise ein Cerundolo, der hat gesagt, also er ist, hat sich nicht abschrecken lassen hier von den Wetterkapriolen, die hier in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und ja, man hatte halt ein bisschen Pech, sind natürlich ein paar Spieler rausgezogen in letzter Minute. Wir hatten ja, was weiß ich, wir hatten 4, 5 Lucky Loser, na, die dann auch noch mit reingerückt sind. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ich meine, wir nehmen jetzt kurz vor den Halbfinals auf, aber gehen wir mal davon aus, dass Alexander Zverev ins Finale kommt. Und egal, ob er jetzt gegen Shelton oder Cerundolo spielt, das ist auf jeden Fall ein Top-Finale.
Ist auf jeden Fall ein Top-Finale und darauf können wir uns, glaube ich, auch freuen. Mit Philipp spreche ich dann ja über das komplette Turnier. Lass uns über Diego de Dura sprechen. Der hat letzte Woche hier die Quali gespielt, hat in der zweiten Quali-Runde gegen Alexander Bublik verloren und wir hatten ihn danach im Interview. Und das Interview, das hört ihr jetzt hier.
Ja, Diego, erstes Spiel auf dem Center Court dann hier in München, auf dem neuen Center Court. Wie war es jetzt mit der Partie gegen Alexander Bublik?
Ich glaube, tolle Erfahrung. Heute mein erstes Spiel auf dem Center. Ich habe gestern noch auf dem anderen Court gespielt, auf dem alten Center. Ich glaube, das ist einfach ein ganz anderer Gegner gewesen ist als gestern. Der spielt halt verrücktes Tennis, der spielt viele Stops, der spielt viel Slice, der spielt abwechselnreich und ich glaube jetzt nicht der beste Spielgegner für mich, gegen mich, aber ich bin trotzdem super zufrieden. Du, ist mein erstes ATP-Turnier. Eine Runde direkt zu gewinnen, hätte ich überhaupt gar nicht gedacht dran. Deswegen ist super, super Erfahrung und super Erlebnis für mich. Und auch die ganze Unterstützung, die ich bekomme, war einfach super.
Ja, gestern erstes Match auf der ATP-Tour gewonnen, gleich gegen den Top 100-Spieler, gegen Mackenzie McDonald. Erzähl mal ein bisschen davon, das war ja auf dem kleineren, beziehungsweise alten Center Court.
Ja, gestern war ich tatsächlich noch deutlich nervöser als heute, weil heute hatte ich ein bisschen Last ab von den Schultern. Aber gestern war so, ich wollte unbedingt gewinnen, direkt bei meinem ersten ATP-Turnier und bin dann echt nervös gestartet. 0-2 war dann 1-3 und dann bei 2-3, 30 beide habe ich 2 gute Ballwechsel gespielt und ab da bin ich halt einfach in den Tunnel gegangen und dann habe ich auch gar keinen Fehler mehr gemacht. Dann hat auch alles funktioniert, dann sind immer mehr Leute gekommen, weil ich war dann das letzte Match. Immer mehr Leute, immer mehr Support gekommen und dann haben alle zusammen geklatscht, da war einfach Harmonie gestern, hat alles perfekt geklappt für mich.
Wie würdest du das denn jetzt bezeichnen, hier diese beiden Runden, jetzt auch heute gegen Bublik? Du hast es gesagt, das ist einfach kein guter Gegner für mich. Ist das einfach dann heute? Man sagt es im Sportjournalismus gerne, Lehrstunde, ist das dann einfach, wo man sagt, hier, daraus kann ich jetzt eine ganze Menge ziehen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach noch ein Niveau höher. Ich finde, der stand ja auch 17 in der Welt letztes Jahr noch. Der hat viele ATP-Turniere gewonnen. Das ist einfach noch ein Spieler, wo ich dann einfach nochmal mehr hinarbeiten muss. Ich bin gerade erst am Anfang von meinem Weg. Und das sind einfach Spieler, die sind schon seit 7 Jahren auf der Tour und wissen alle, haben die Erfahrung, der war richtig locker, der hat richtig locker gespielt, hat seine Sachen gut gemacht und ja, der war einfach ein Level besser als ich heute, aber ich habe versucht alles zu geben, am Ende leider nicht gereicht, aber vielleicht ein Lucky Loser jetzt gleich rein.
3 von 4 sind Lucky Loser, dann jetzt hier gleich. Drücken die Daumen. Du hast viel in Südamerika jetzt dieses Jahr schon gespielt. Was war der Hauptgrund dafür? Einfach auch in die Felder bei den Challengern reinzukommen oder wie war der Gedanke?
Nee, ich habe chilenische Wurzeln von meinem Papa und ich habe viele Connections in Chile, deswegen habe ich 2 WCs für Challenger, ATP Challenger Turniere bekommen. Bin dadurch dahin geflogen, letztes Jahr habe ich da auch schon ein Challenger gespielt. Einfach da kenne ich viele Leute, sind auch super nett und ja, einfach die Wurzeln, die ich da habe.
Wie geht es jetzt weiter für dich? Was sind die nächsten Pläne jetzt, die nächsten Wochen?
Ja, ich hoffe, ich komme jetzt rein, Lucky Loser. Wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich nach Berlin und spiele nächste Woche Madrid Tausender. Da habe ich eine WC bekommen für die Quali. Und mal gucken. Was danach, glaube ich, danach wieder auf die Future Tour.
Ich glaube, du hast auch in der Rafa Nadal Academy trainiert. Da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Beziehungen, die du da hast. Da hast du auch Turniere dort schon auch gespielt, oder?
Ja, da habe ich Anfang des Jahres 3 Turniere gespielt. Ich habe mit denen vor 2 Jahren haben wir uns angefangen zu kommunizieren. Ich habe da eine Probewoche gemacht. Super gefallen, alle Trainer da. Super Arbeit, die sie gemacht haben. Und klar, jetzt war jetzt die Woche auch vor hier. War ich in Mallorca, habe super mich vorbereitet auf das Turnier hier. Habe mich viel zum Laufen gebracht, viel trainiert. Aber perfekte Vorbereitung, was hier gekommen ist. Und dann hat es auch gepasst mit der ersten Runde. Alles super.
Was ist so mehr Heimat? Ein Turnier in Deutschland oder dann in Südamerika? Ist das auch ein heimisches Gefühl? Ich glaube, ich habe gehört, der Andrang der Medienvertreter auch dort ist schon ziemlich groß. Die wollen, damit die auch Spanisch sprechen. Du kannst dich super kommunizieren. Ist dann auch ein bisschen Heimspiel, oder?
Ja, klar. Das gibt immer Wurzeln. Ein Teil wird auch chilenisch sein. Aber im Großen und Ganzen wird es einfach durch. Ich werde immer Deutscher bleiben. Also ich bin hier geboren und meine Heimat ist Deutschland. Auch die Hände, die ich hier habe mit dem DTB und alles, ist größer, muss ich einfach zugeben. Und ich liebe es auch einfach hier zu spielen. Einfach die ganzen Leute und es ist einfach Heimat. Man spielt in der Heimat.
Ja, super. Dankeschön.
Was? Vielen Dank. Zum Zeitpunkt des Interviews wurde er noch Diego de Dura Palomero genannt. Den zweiten Namen hat er jetzt abgelegt, heißt nur noch Diego de Dura. Das war schon eine bemerkenswerte Woche für ihn. Also als Lucky Loser reingekommen, dann die erste Runde gewonnen gegen Denis Shapovalov. Wie würdest du seine Woche bezeichnen und einmal deinen Eindruck von seinem Jubel auf dem Center Court?
Ja, also ich glaube, es war für ihn ein absoluter Rollercoaster in Bezug auf seine Gefühle. Und ich glaube, das muss man dann auch in Betracht nehmen, wenn es dann um diesen Jubel ging, den einige ja, wenn man es auf Social Media gesehen hat, dann als ein bisschen zu viel vielleicht angesehen haben, weil eben Shapovalov dieses Match dann ja aufgeben musste und es kein richtiger Sieg in Anführungszeichen war. Aber das hat er ja auch hinterher gesagt, also es war einfach für ihn eine unglaubliche Befreiung, weil diese ganzen Ups und Downs, die er hatte, und er hat es uns im Interview ja auch gesagt, dass er will unbedingt dieses Hauptfeld kommen, und dann war er der einzige Lucky Loser, der nicht gezogen wurde. Ja, also das ist natürlich unfassbar, und dann zieht er noch Monfils raus, kommt dann trotzdem noch rein, und ja, also wie gesagt, diese ganzen Ups und Downs, die er da durchmachen musste, und das ist da schon irgendwie nachvollziehbar. Ich fand ihn hier unglaublich authentisch. Man merkt halt, dass er noch wirklich ja unverbraucht ist, und das ist, finde ich, immer sehr, sehr angenehm an einem Spieler, wenn er natürlich noch nicht so mediengetrimmt ist als solches. Und der Papa war hier immer mit dabei, der hat dann auch so rumgesehen, hat dann so geschaut und gesehen, oh ja, da kommen jetzt viele Leute auf ihn zu, muss die jetzt alle erst so kennenlernen. Aber ich fand ihn, wie gesagt, bisher sehr, sehr authentisch, und ja, wird sich zeigen, wie das weitergeht.
Ich glaube auch nicht, dass wir das in Zukunft nochmal in dieser Form erleben werden. Es ist jetzt das erste Mal gewesen. Das ist, er ist 17 Jahre alt, und dann sollte man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken. Ich weiß, was ich für ein Kotzbrocken war mit 17, von daher, das kann man dann auch mal, da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Wir haben Alexander Zverev hier gesehen. Wir nehmen vor dem Halbfinale auf. Was war dein Eindruck von Alexander Zverev in dieser Woche? Weil er hat sich wieder schwer getan. Die ersten zwei Runden, wo er dann bei sonnigem Wetter gespielt hat, merkt man dann schon, was sein Aufschlag dann auch für eine andere Wirkung hat als zum Beispiel auf dem regnerischen Boden oder auf dem kühlen Boden, als es gegen Tanen Griekspor geht, der sowieso nicht sein Lieblingsgegner ist. Aber hast du das als Fortschritt in seiner Saison jetzt gesehen, nach den letzten schwierigen Wochen?
Ja gut, ich meine, das wird sich, glaube ich, tatsächlich erst noch zeigen, inwieweit das ein Fortschritt gewesen ist. Aber es kann natürlich so dieser berühmte Turning Point gewesen sein. Ne? Weil so ein Match dann zu gewinnen, wie gestern gegen Griekspor, das ist natürlich entscheidend. Und für viele ist es dann eben ein Knackpunkt, den die Saison verändern kann. Und wenn man ihn auch morgens dann schon gesehen hat beim Training, das Wetter war gestern nicht so toll. Na, da hat er auch dementsprechend schon wirklich auch die Miene aufgesetzt, passend zum Wetter, muss man teilweise ein bisschen sagen. Da hat man dann schon die eine oder andere Befürchtung gehabt, ob das dann auch richtig was werden kann. Ja, und ich glaube, das alles zusammengenommen und dass er das am Ende dann eben mit einem Sieg und auch in dieser Art und Weise mit Satz und Breakdown dann eben auch noch wirklich erreichen konnte. Ja, ich glaube, das kann schon ein wichtiges Match gewesen sein für den weiteren Verlauf in diesem Jahr.
Also das waren unsere Eindrücke jetzt hier von den BMW Open von vor Ort, und wir machen jetzt weiter mit dem Teil mit Philipp und sprechen mal über das gesamte sportliche Geschehen dieser Woche. Das war der Teil von Florian und mir zu den BMW Open in München. Philipp, nur ganz kurze Zwischenfrage. Was hast du von dem Jubel von Diego de Dura gemacht?
Was ich damit gemacht habe? Oder was?
Beziehungsweise wie du es aufgefasst hast.
Ja, also ich habe das Match jetzt nicht gesehen, sondern nur den Jubel, also kontextlos quasi den Jubel gesehen. Ich habe darüber geschmunzelt, mir jetzt aber auch keine tieferen Gedanken dazu gemacht. Ich meine, eine Bibelreferenz in der Osterwoche ist natürlich schon mal was. Sich da, sah ja so aus, ans Kreuz zu hängen. Ich meine, ist schon ein bisschen jugendliche Hybris, aber bitte, mich stört es jetzt nicht weiter. Ja. Also ich habe jetzt eher dann sportlich über ihn nachgedacht und habe dann so gedacht so, mal gucken, ich glaube, ihm fehlt noch ein bisschen die Power, um sich da oben festzusetzen, aber ich kann mir vorstellen, wenn er schafft, dann wird er auch einer sein, der vielleicht so ein bisschen die Leute anzieht mit seiner ganzen Art.
Das glaube ich auch. Dann lass uns da gerade noch über Diego de Dura sprechen. Der hatte gegen Denis Shapovalov 7-6, 3-0 geführt. Dann musste Shapovalov aufgeben. Ich hatte ihn.
Und ganz kurz, diese Geschichte war natürlich auch so lustig, weil Shapovalov darüber guckt, als hätte ihn irgendwie der Blitz getroffen und sich denkt, meine Güte, was machst du denn da? Aber ja. Das macht es halt so lustig an der ganzen Sache.
Ja, Hatte vorher in der zweiten Quali-Runde gegen Alexander Bublik verloren, war dann der einzige Lucky Loser, der nicht reingekommen war. Es gab drei Lucky Loser zu dem Zeitpunkt. Dann hatte Gael Monfils rausgezogen. Dann ist er mit reingekommen. Ich habe ihn in diesem Jahr häufig beim Challenger gesehen, bei den Challengern in Südamerika gesehen, habe ihn dann jetzt dann nochmal live vor Ort gesehen. Ich habe gedacht, dass das ein sehr ekliges Spiel für seine Gegner werden kann, weil er sehr nah an der Grundlinie steht, die Bälle früh nimmt. Ich glaube, du hast es gerade gesagt, ihm fehlt so ein bisschen die Power. Ich glaube, dass es auch in Zukunft ein Problem geben könnte, weil er nicht ganz so groß ist. Und vielleicht kann er sogar noch wachsen jetzt in den nächsten 12 Monaten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein kleiner Hinderungsgrund für ihn sein könnte.
Ja, ich meine, wenn ich jetzt mal Tennis Abstract hier aufmache und mal gucke so ein bisschen, seit diesem Jahr werden für ihn so die Daten getrackt. Assrate so zwischen 1 und 2%, brauchst schon 6 bis 8%, um einigermaßen weit nach oben zu kommen, kriegt viele erste Aufschläge rein, gewinnt aber vergleichsweise wenige Punkte hinter dem ersten Aufschlag, er spielt sich dann aber vielleicht nicht ganz so viele Return-Punkte, wie man es erwarten würde, und eben, wenn ich mir dann so angucke, wie er spielt, dann denke ich, schon spektakulär, bewegt sich sehr gut, aber ich frage mich, ob die Power für oben reicht. Und wahrscheinlich muss er noch ein bisschen wachsen. Und dann kommt vielleicht auch durchs Krafttraining die Möglichkeit, da noch zuzulegen. Und dann gucken wir mal, ob er was mit dem Aufschlag anstellen kann. Ansonsten könnte es sein, dass irgendwo schon für ihn eine natürliche Grenze erreicht ist.
Also, Diego de Dura hier mit dem Einzug in die zweite Runde. Dort hat er glatt verloren. Das Turnier gewonnen hat Alexander Zverev. Und wir haben letzte Woche über ihn gesprochen und über die Krise. Und wir haben dann schon gesagt, ja, er wird dann irgendwann wieder rauskommen. Und vielleicht hat er genau so ein Turnier gebraucht wie hier bei dem BMW Open. Es hat nicht geschneit, es war nicht kalt. Nur an einem Tag war es kalt und an dem Tag hatte er die größten Probleme. Aber das lag nicht unbedingt nur am Wetter, sondern auch an seinem Gegner. Ansonsten hat er sich hier souverän eigentlich durchgespielt. Gegen Alexander Müller, gegen Daniel Altmaier, dann gegen Tellen Griekspo, da müssen wir gleich noch gesondert drüber sprechen, gegen Fabian Marojan im Halbfinale und im Finale seine beste Leistung wohl gegen Ben Shelton hat er sich durchgesetzt. 500 Punkte gewonnen, jetzt wieder durch die Finalniederlage von Carlos Alcaraz in Barcelona auf Platz 2 der Weltrangliste. Er war selber sehr, sehr zufrieden mit dieser Woche. Ich glaube, das kann er auch sein. Es war vielleicht nicht die allergrößte Konkurrenz, die er hier hatte. Und trotzdem, es waren einige Gegner dabei, gegen die er in den letzten Wochen große Probleme hatte und vielleicht auch verloren hätte.
Ja, ich würde es mal so zusammenfassen. Gut, nicht herausragend, hat sich nicht durchquälen müssen. Klar, es war die eine in Kiste dabei, über die können wir gleich reden. An ihm hat sich vielleicht so ein bisschen gezeigt, dass dem Münchner Turnier so die Substanz gefehlt hat bei so der zweiten und dritten Reihe, die dort angetreten ist. Und wenn man jetzt guckt, Tennis Abstract, die das anhand von ILO berechnen, quasi vor dem Turnier, wer ist der Favorit, war ja schon ziemlich klarer Favorit, in einem sonst ausgeglichenen Feld. Also hat er schon herausgeragt von allem, was er mitgebracht hat, und hat es dahingehend bestätigt, dass er halt bis auf das Match gegen Griekspo nie wirklich in Gefahr gekommen ist. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für die nächsten Turniere? Ist möglich, dass er jetzt wieder die Form gefunden hat und sich recht souverän durchserviert durch den Sand? Kann aber auch sein, dass er in Madrid, wo jetzt schon 2, 3, 4 größere Hürden warten können, ziemlich schnell dann doch wieder aus dem Tritt gerät. Halte im Moment beides für möglich und bin mir auch nicht ganz sicher, wo es jetzt für ihn hinläuft in den nächsten Wochen.
Ich glaube, bei Zverev braucht es manchmal wirklich nur ein paar Siege und ein bisschen Selbstvertrauen sich zu holen, dass er wieder in die Spur kommt. Er hat jetzt eine relativ schwierige Auslosung beim Turnier in Madrid. Da könnten sehr früh Francisco Cerúndolo warten oder Artur Fies. Also auch Gegner, die ihn in der Vergangenheit gerade besiegt haben. Aber ich glaube, Zverev ist jemand, der wirklich sehr schwer über Selbstvertrauen geht. Und wenn das da ist, dass er dann wieder sehr schnell seinen Rhythmus hat. Und er ist auf den alten Schläger wieder umgestiegen, mit dem er vorher schon gespielt hatte. Er hat ja einen neuen Schläger ausprobiert, dann für die Sandplatzsaison dann in Südamerika. Er ist jetzt wieder auf dem anderen Schläger. Die Aufschlagsleistung gerade im Finale war sehr gut. Und ihm sollte das Hoffnung machen. Ich weiß nicht, wie das Turnier jetzt in Madrid läuft. Wie gesagt, ich finde die Auslosung sehr herausfordernd für ihn. Aber er ist einer, der über Selbstvertrauen in den letzten Jahren auch immer gekommen ist. Und vielleicht bringt es ja was, damit er diese Sandplatzsaison, die eigentlich jetzt die stärksten Wochen für ihn bereithält, erfolgreich bestreitet.
Ich meine, wenn ich das mit dem Schläger richtig verstanden habe, dann war die Intention ja, dass er mit dem neuen Schläger hätte einfacher in die Offensive gehen können, einfacher Power nochmal generieren können. Und das ist ja dann vor allem auch gedacht für die großen Matches. Da wird das brauchen. Da hilft dann die Defensive meist eben doch nicht, um über die Ziellinie zu kommen. Das wird sich da dann wahrscheinlich auch zeigen. Madrid sicherlich eins seiner 3-4 Lieblingsturniere auf der Tour. Ist ja immer Mitfavorit, vor allem wenn Alcaraz jetzt ein bisschen angeschlagen sein sollte. Wahrscheinlich der erste Favorit auf den Titel. Aber es könnte sich eben zeigen. Also hat Davidovic Chokina früh, du hast angesprochen, er könnte Cirundolo früh treffen. Er könnte auf Arthur Fies und der spielt wirklich eine gute Saison. Also da wären dann schon Spieler, gegen die er verlieren kann. Auch welche, die gegen die er, weiß ich, wirklich gut aussehen kann. Aber gegen Cirundolo hat er zum Beispiel in Madrid schon verloren. Also ich halte es noch für eine relativ offene Geschichte.
Nuno Borges, Alejandro Tabilo, Quentin Alice, Gael Monfils und Jerzy Lehecka, die hatten alle abgesagt zwischendurch beziehungsweise vor dem Turnier. Also gab es am Ende 5 Lucky Loser. Du hast es eben schon angesprochen. Das Feld insgesamt war nicht so stark wie das in Barcelona. Es war zum ersten Mal ein 500er Feld. Ich könnte mir noch vorstellen, dass dann viele Spieler dann auch gesagt haben, zwischen Monte Carlo und Madrid brauche ich erstmal nur noch eine Woche Pause. Trotzdem war Barcelona besser besetzt und dann vielleicht so eine Geschichte, das Wetter ist auf jeden Fall sicherer in Barcelona als in München. Jetzt war diese Woche wirklich gutes Wetter, aber die Organisatoren rund um Turnierdirektor Patrick Kühn, die waren wahrscheinlich heilfroh, dass Ben Shelton hier das Finale erreicht hat. Der hat es nämlich erreicht im Finale gegen Francisco Cirundolo. Das war eine gute Leistung von ihm. Er war im Finale chancenlos gegen Alexander Zverev, 2-6, 4-6. Also wirklich chancenlos. Aber er hat vorher gezeigt, dass er und der europäische Sand vielleicht doch Freunde werden könnten.
Ja, also bevor ich auf ihn eingehe, ganz kurz, um das nochmal zu unterstreichen, was ich da auch meinte mit Barcelona und München. Kurz auf die Viertelfinals in Barcelona geguckt. Wir sprechen gleich über das Turnier, aber die 8 Spieler im Viertelfinale dort, Alcaraz, Dimenor, Tsitsipas, Fies, Khachanov, Davidovic, Chokina, Rune und Ruud. Das ist natürlich schon zwischen erster und zweiter Liga, was im Sandplatz-Tennis im Angebot ist. Das war in München nicht dabei, scheint dem Turnier überhaupt nicht geschadet zu haben und ich finde auch nicht, dass es immer ein Wettrennen sein muss zwischen den Turnieren. Es macht es halt ein klein bisschen schwieriger, die Leistung einzuschätzen von Zverev und noch viel mehr von Shelton. Wir wissen, was Zverev auf Sand kann. Ist einer der 3-4 besten Sandplatzspieler, die es gibt, keine Frage. Bei Shelton bin ich mir nicht sicher, ob wir das in Zukunft werden sagen können. Das war natürlich eine erstaunliche Woche. Es waren aber auch Matches, die er verlieren hätte können. Er hat extrem gut aufgeschlagen für den Sand. Vielleicht eine der besten Aufschlagsleistungen, die wir auf Sand zumindest vor dem Finale über die letzten 1-2 Jahre gesehen haben. Aber hier zeigt sich natürlich noch mehr sein Problem. Unser Problem ist einfach der Return. Der ist noch nicht Top 10 würdig und er hat hier wirklich einfach eine richtig schlechte Return-Leistung über die Woche gebracht und hat sich in 2 sehr engen Matches da durch nervenstarke Tiebreaks und richtig gute Aufschläge rausgeholt. Aber man hat dann halt im Finale auch gesehen, wo es eben nicht dafür reicht. Also er hat ja wirklich beim Rückschlag kaum Chancen gehabt gegen Zverev. Seine Vorhand kann sehr dominant sein auf dem Sand, aber dafür muss er dann halt auch richtig dazu stehen. Die Rückhand ist aus meiner Sicht nicht gut genug für den Sand. Auf der anderen Seite ist es natürlich im Bereich des Möglichen, dass er so eine Söderling-Entwicklung hinnimmt und irgendwann das einfach so klar für sich im Kopf hat, wie er spielt, dass er ein Top-10-Spieler auf dem Sand ist. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch für die nächsten Wochen, ob mit der Return-Leistung bei den ganz großen Turnieren wirklich was drin ist.
Ich bin vielleicht ein bisschen positiver gestimmt, was das angeht. Gerade auch mit seinem Aufschlag, dass er dort, glaube ich, viele freie Punkte bekommt und dann, ich glaube, er muss sich im Return verbessern, da bin ich deiner Meinung. Aber ich glaube, ich sehe das Ganze ein kleines bisschen positiver als du.
Naja, wir haben gerade bei den Damen über Returns gesprochen. Und klar, Damenspiel ist immer returnlastiger als aufschlagslastiger. Damen im Schnitt sind bessere Return-Spielerinnen als die Herren. Aber wir haben so drüber gesprochen, die Spitze dort hat so um die 50% an Return-Punkten. Shelton hat in dieser Woche 32% an Return-Punkten gewonnen. Also da in Zverev holt im Schnitt aber 40, wenn nicht mehr Prozent an Return-Punkten. Und das hört sich jetzt nicht viel an. Aber in der Leistungsspitze, in der wir da unterwegs sind, ist das halt einfach grottenschlecht. Und er hätte gegen Borna Gojo rausfliegen können, hat er 3 Matchspiele abgewehrt. Er hätte ehrlicherweise aus meiner Sicht das Halbfinale verlieren müssen. Das hat Cirundolo einfach weggegeben. Und klar, er ist ein Charismatiker und er ist ein verdammt guter Grand-Slam-Spieler. Und ich traue ihm auf jeden Fall in Wimbledon und bei den US Open einen Grand-Slam-Titel zu. Ich weiß noch nicht, ob es in den nächsten Wochen irgendwie was reißen wird, aber vielleicht schon. Vielleicht liegt ihm Madrid besonders gut oder eben bei dem French Open kann er wieder seinen Grand Slam Mojo oder so rausholen. Aber ich würde sagen, das war schon eine glückliche Woche, wo eben die Veranstalter sich auch gefreut haben, aber es hätte eben auch gegen Bonagoglio schon am Dienstag oder so zu Ende sein können.
Francisco Cerúndolo hat seinen ersten Turniersieg auf 500er Ebene weggeworfen, meiner Meinung nach. Und das hört sich jetzt krass an, aber wir haben es beide gerade gesagt, er hätte das Halbfinale gegen Ben Shelton gewinnen müssen und dann wäre er kein großer Außenseiter gegen Alexander Zverev gewesen. Er hatte vorher überzeugende Leistung gezeigt gegen Jan-Lennard Struff, dessen Form momentan wirklich nicht da ist, das muss man auch sagen. 6-0, 6-2, dann allerdings gegen Alexander Shevchenko, 6-3, 6-2 gegen David Goffin, 6-2, 6-4, also das hat er schon souverän durchgezogen. Und wie gesagt, der Tiebreak und wie er da diesen Satz hat liegen lassen, ich glaube, ein, zwei Nächte wird ihn das noch im Schlaf verfolgt haben.
Ja, weil ihm ja auch der große Durchbruch eben fehlt im Moment noch auf europäischem Sand. Und wir wissen, dass da in der Theorie sehr viel möglich ist. Und wir gucken uns an, was er hier in München geschafft hat. Da hat er in den ersten drei Matches irgendwie sowas wie im Schnitt 55% der Return-Punkte gewonnen. Ich habe gerade Shelton aufgezählt. Ne? Also er hat seine Gegner dominiert. Beim Aufschlag der Gegner. Und sein Problem ist ja immer der eigene Aufschlag. Der ist einfach viel zu schwach dafür, dass er in die Top 10 rein will. Er hat eine überragende Vorhand, er hat einen sehr guten Return und er steht halt im Ruf, schlechte Nerven zu haben. Und er hat das Match gegen Zverev in Buenos Aires, müsste es gewesen sein, gewonnen. Aber ehrlich, das war auch eine glückliche Nummer. Da hat er halt 10 Minuten überragendes Tennis gespielt, genau im richtigen Moment, hat wahrscheinlich seine Nerven gar nicht gemerkt. Aber er scheitert da jetzt seit zwei, drei Jahren dran. So ein bisschen wie damals Pablo Cuevas oder so. Auch ein super stylischer, talentierter Spieler, der aber, wenn es wirklich drauf ankam, es dann nicht geschafft hat. Und ich sehe es auch anders gelagert als bei Sebastian Baez, der einfach zu klein wahrscheinlich ist, um wirklich ganz oben ranzukommen. Und Cerúndolo hat alle Voraussetzungen, außer einen nicht so guten Aufschlag und halt einfach Nerven, die ihn im Stich lassen, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das muss man aber selten sagen. Das ist natürlich jemand, der wirklich gut die Nerven behält. Aber Cerúndolo ist der klar bessere Sandplatzspieler.
Wir haben ein Match vergessen. Wir haben das Match vergessen, Alexander Zverev gegen Tellen Griekspoor. Das müssen wir unbedingt jetzt nochmal gerade besprechen. Das war an dem Tag, an dem das Wetter schlechter war in München. Es waren nur so 9, 10 Grad und Zverev machte von Anfang an einen ziemlichen Grumpy-Eindruck. Tellen Griekspoor, auch der hat einen Sieg weggeschmissen. Der führte mit 7-6 und 5-4 und hatte Aufschlag. 15-0 führte er und dann legte er einen ganz, ganz leichten Volley ins Netz und dann bekam Zverev dann auch noch Rückenwind vom Publikum. Es gab einen Zuschauer, der ihn beschimpft hat. Das wird es immer wieder geben, damit wird er leben müssen. Und trotzdem, der Rest des Publikums hat ihn angefeuert und er hat hinterher gesagt, ja, das hat mich so ein kleines bisschen getragen. Gegen Tellen Griekspoor, die Matches sind eine echte Quälerei. Und Griekspoor, wo wir gerade bei Francisco Cerúndolos Nerven waren, Griekspoor ist einer, dem die Nerven noch ein bisschen mehr flattern.
Ja, und der jetzt aber hinterher auch nicht tot ungeschieden, ne?
Nee.
Also, und der hat das ja jetzt wirklich gegen Zverev schon zwei, dreimal hingelegt. Also ja. Das berühmte French Open Match letztes Jahr, was er auch hätte gewinnen müssen mit zwei Breaks vorne im fünften Satz. Das muss ein Top 50 Spieler nach Hause bringen, vor allem einer. Und das ist ja das Ding. Er hat einen vergleichsweise schlechten Return. Also, wir haben auch schon öfter drüber gesprochen. Der ist dann in so einer Kategorie auf Ahmed Shelton zu finden. Der ist ein sehr guter Aufschläger für seine Größe. Aber beim Return mangelt es halt wirklich. Und das heißt, er ist jemand, der das eigentlich über die Runden bringen müsste. Wenn er 15-0 bei 5-4 im zweiten Satz führt, aufs Match aufschlägt, dann muss er drei starke Aufschläge drin haben und das nach Hause bringen, egal wie die Bedingungen sind. Aber genau das sind die Momente, wo er scheitert. Jetzt hat er in Indian Wells es einmal geschafft, Zverev zu besiegen. Aber generell ist er halt jemand, der gegen Top-10-Spieler abstinkt. Kann man nicht anders sagen. Er hat viel aus seiner Karriere gemacht, aber ganz oben gehört er halt auch nicht dazu.
Du hast es einmal, ich glaube, das war in Malaga, hast du es beschrieben. Er spielt sich ran an das Niveau der Top-10-Spieler, aber er kommt nicht darüber hinaus. Dieser Sieg gegen Alexander Zverev in Indian Wells war die Ausnahme von der Regel.
Ja, also ich meine, ich mache es hier nochmal kurz auf, aber ich meine, es ist bei ihm wirklich eine sauschlechte Bilanz gegen
Top-10-Spieler.
Machen wir es nochmal kurz auf für die Karriere. Ja, steht er bei 5-28.
Ja.
sagen wir, das passiert jetzt nicht so vielen Leuten, die so weit nach oben gekommen sind im Ranking. Und wenn ich so gucke, wirklich seit Anfang 24, wo er super relevant ist, da hat er zwar 4 Siege geschafft, aber auch viele, viele richtig knappe Niederlagen gegen Topspieler dabei gehabt. Und er kriegt es dann halt irgendwie nicht über die Ziellinie.
Und er hat mit einem der besten Aufschläge der Tour. Wenn man sich die Punkte gerade in den letzten 52 Wochen anguckt, nach dem ersten Aufschlag, die Punktgewinne, da hat er in Paris beim Masters letztes Jahr Indoor ein Match gegen Luciano Dalry, da hat er 97,2% der Aufschläge, der Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen. Gegen Thiago Monteiro bei den Davis Cup Finals 91,3. Gegen Sebastian Baez bei den US Open letztes Jahr 90,9%. Er hat einen fantastischen Aufschlag, aber das muss er dann wirklich auch nach Hause bringen. Und er hat den Wackelarm und dann hat er bewiesen gegen Alexander Zverev bei 5-4 im zweiten Satz. Das mussten wir unbedingt jetzt nochmal gerade besprechen.
Ein Spieler, ich vermute, der ist ziemlich zufrieden mit seiner Karriere.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber
kann er auch sein. Ist halt einfach ein richtig guter Top-30-Spieler.
So. Das kann ich nicht von mir behaupten.
Nee, wir werden noch ein paar Jährchen länger arbeiten müssen als der Kriegsbau.
Das glaube ich auch. Lass uns noch einmal gerade ein paar Worte über Fabian Marojan verlieren, weil das ist ein Spieler, der mir immer wieder auffällt, weil ich sehe ihn relativ häufig und jedes Mal denke ich, müsste da nicht mehr kommen von ihm als das, was er bislang gebracht hat. Er hatte 2023 dieses Match gegen Carlos Alcaraz, wo er damals in Rom gewonnen hatte und er hat immer mal wieder so Momente, wo er Brillanz aufblitzen lässt, auch in der zweiten Runde gegen Hugo Humbert zum Beispiel hat er Hugo Humbert an die Wand gespielt. Er hat ein unfassbares Händchen, er kann Vorhand- und Rückhand-Stops spielen, die tot hinters Netz fallen. Er hat eine unglaubliche Power auf der Vorhand und trotzdem reicht es nicht ganz, in die Weltspitze zu kommen. Da frage ich mich, woran es liegt.
Ja, oder man könnte halt sagen, er hat hier es gut für sich genutzt, ne? Wen hat er besiegt? 500er Halbfinale, Engel, Humbert und Bergs. Boah, hätte auch ein stärkerer Challenger sein können, bis auf Humbert. Und es hat halt länger gedauert bis zum Durchbruch bei ihm. Er hat seitdem ja auch nie die große Konstanz bewiesen, hat ein paar überragende Matches gehabt. Wir haben auch in der Bundesliga gesehen, da hat er auch schon gegen Spieler Probleme gehabt, die jetzt wirklich ein großes Stück hinter ihm im Ranking stehen. Und er scheint das für mich jetzt nicht konstant bringen zu können. Und da ist das eigentlich, glaube ich, eine positive Woche für ihn, dass er 3 Gegner, die er normalerweise inklusive Humbert auf Sand schlagen sollte, dass er das geschafft hat.
Fabian Marojan hier also auch im Halbfinale raus. Das war das Turnier in München, das hat Alexander Zverev gewonnen. Das Turnier in Barcelona hat Holger Rune gesprochen. Und während wir von Jelena Ostapenko und einer Traumwoche gesprochen haben, können wir das über Holger Rune aber auch behaupten. Der hat hier eine Woche hingelegt zum Zungeschneißen. Albert Ramos-Vinolas, Sebastian Baez, Casper Ruud, Karen Khachanov und Carlos Alcaraz. Und vor allen Dingen hatte man das Gefühl, dass Holger Rune von Runde zu Runde besser wurde. Wie er den zweiten Satz dann gegen Carlos Alcaraz gewonnen hat. Ja, Alcaraz mag angeschlagen gewesen sein und trotzdem muss er das erstmal durchziehen. Das war eine Woche, die wir lange nicht oder vielleicht seit dem Paris Masters nicht mehr gesehen haben von Holger Rune.
Ja, oder zumindest seit der Sandplatz zusammen vor 2 Jahren, würde ich sagen. Mhm. Da hat er ja auch Finale, meine ich Rom, Finale Monte Carlo gespielt, Viertelfinale French Open, da war ein Top-5-Spieler. Und so sah das hier auch aus. Und er hat ja in den letzten 2 Jahren wirklich erratische Leistungen gebracht. Hat auf einmal total beim Return nachgelassen, ist da auf einmal war super aggressiv geworden, obwohl er eigentlich aus einer Defensive kommt. Er hat irgendwie nie so richtig den Mix über eine längere Zeit gefunden, weil er eigentlich alles kann, aber es muss halt irgendwie zusammenpassen und er ist sehr ungeduldig zwischendrin gewesen. Ich nehme mal an, dass er gedacht hat, dass sein Sprung ganz an die Spitze darüber laufen muss, dass er mehr in den Angriff geht, auch wenn ihm das vielleicht eigentlich von der Spielweise so nicht liegt. Und hier hat für eine Woche alles irgendwie zusammengepasst. Die richtige Maß an Defensive, richtige Maß an Offensive, der Return war mit ein bisschen mehr Sicherheit als sonst aus war. Der Aufschlag ist okay, ist jetzt kein überragender Aufschlag, ist aber okay. Und so war er dann hier der Top-5-Spieler, den er uns mal gezeigt hat, dass er sein kann. Und man muss sagen, hat er auch schon Sunshine Double ganz okay gespielt. Ich bin total gespannt, ob er das jetzt durchhalten kann, weil dann ist er auf einmal eine Gefahr für die da oben. Ein bisschen skeptisch bin ich noch, nachdem wir so in den letzten 2 Jahren von ihm gesehen haben, dass er das jetzt wirklich mal über längere Zeit einfach durchzieht. Weil wenn wir ihn jetzt mal mit jemand wie Zverev vergleichen, Zverev ist unglaublich gut darin, sein Ding durchzuziehen. Und das sieht nicht super aufregend aus, aber der nutzt seine Physis, der nutzt seine Konstanz, der nutzt seine Defensive, der nutzt seinen Aufschlag. Und Rune ist wahrscheinlich der technisch etwas talentiertere Spieler und ist athletisch nicht super weit dahinter, aber hat nicht die Geduld, hat nicht die Ausdauer von Zverev und steht halt dementsprechend auch ein gutes Stück hinter ihm im Ranking und völlig verdient. Und wenn der das jetzt mit derselben Engelsgeduld durchziehen könnte, dann ist er da oben dran, aber das hat er halt ehrlicherweise noch nicht bewiesen.
Holger Rune trotzdem hat hier eine fabelhafte Woche abgeliefert und das Finale gegen Alcaraz, das war ein richtig starkes. Carlos Alcaraz wirkte etwas angeschlagen jetzt hier in diesem Finale, wird auf jeden Fall nach Madrid kommen, hat allerdings hier in dieser Woche gutes Tennis gezeigt. Ethan Quinn, erste Runde, dann Laszlo Djere, Alex de Minaur 7-5-6-3 besiegt, Alex de Minaur zu besiegen, das wird Alcaraz in den meisten Fällen gelingen, trotzdem muss man es auch erstmal so souverän hinbekommen und dann hat er Arthur Fies die Ohren lang gezogen und das fand ich eher beeindruckend, bevor er dann gegen Holger Rune verloren hat. Aber er hat die Zuschauerinnen und Zuschauer doch schon auf seine Seite gezogen in dieser Woche.
Ja, und zwar besser als in Monte Carlo vom spielerischen her. Und eigentlich wäre es folgerichtig gewesen, dass er den Titel gewinnt. Ich fand es spannend, dass er hier so ein physisches Match verloren hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt, was man denkt, dass das gegen Rune passiert, weil Rune jetzt ja doch auch jemand ist, der da Schwächen gezeigt hat in der Vergangenheit, die wir so von Alcaraz nicht kennen. Und vielleicht nimmt es ein bisschen den Druck raus. Man stellte sich vor, er wäre jetzt mit so einem Siegeslauf nach Madrid gegangen, dann kann ich mir vorstellen, da wäre jetzt einiges los gewesen. Vielleicht hilft es ihm so ein bisschen. Und generell das spielerische Niveau hat mich jetzt für ihn hoffnungsfroher gemacht, dass er auf dem Sand jetzt wirklich auch Rom und zum Beispiel die French Open gewinnen kann. Aber bei ihm muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen mit der Verletzung. Also wenn der jetzt doch noch aus Madrid rauszieht, dann haben wir auf einmal ein ähnliches Szenario wie letztes Jahr, wo er gut reingekommen ist in die Sandplatzsaison und dann aber schnell verletzt war und dann ja erst zum French Open und da mit sehr vielen Fragezeichen erst wieder dabei gewesen ist. Also da müssen wir mal ein bisschen abwarten, wie das für ihn aussieht die nächsten beiden Wochen.
Carlos Alcaraz hier mit dem Finaleinzug. Über einen Spieler würde ich gerne noch sprechen. Das ist mir ein Anliegen, das Karen Khachanov. Es ist nicht immer hübsch, ihm zuzuschauen. Also es macht nicht immer den ganz großen Spaß, ihm zuzuschauen, weil das ist jetzt ein Tennis, was die ganz großen Highlights vermissen lässt. Er hat hier aber die Leute weggearbeitet, die er wegarbeiten musste und das hat er auf eine enorm solide Art und Weise getan. Gegen Cameron Norrie hatte er Glück, 6-7, 6-4, 6-3. Dann gegen Jaume Munar, 7-5, 6-4. Alejandro Davidovic Fokina, 6-4, 7-5. Dann hat er gegen Holger Rune mit 3-6, 2-6 verloren. Ist vielleicht auch so ein bisschen von der Wand gelaufen. Und wahrscheinlich ist das kreativere Spiel von Holger Rune etwas Gift für ihn. Aber mit welcher Solidität er dann solche Turnierergebnisse dann immer wieder erreicht, er sieht sich wahrscheinlich auch selber noch ein bisschen weiter vorne. Und trotzdem imponiert mir das immer.
Ja, was denkst du, wo ist er im Race für das Jahr?
15?
50.
50?
Ja, also keine gute gerechnet. Saison bisher.
Ja.
Und er ist ja immer so ein bisschen die Light-Variante von Zverev. Er kann alles, was Zverev kann, halt nur nicht so gut. Aber hieß normalerweise auch, dass er ja 15 Plätze hinter Zverev im Race ist, nicht 50 Plätze hinter Zverev. Und keine gute Saison, Punkte waren dringend notwendig. Ist ja auch einer, der eigentlich auf allen Belegen gut spielen kann. Und dann habe ich mich gewundert, wo kommt's her? Und dann gesehen, letztes Mal hat er verdammt viele Breakchancen zugelassen. Dürfte ihm eigentlich nicht passieren. Auch wenn sein Aufschlag nicht super stark ist, dürfte es ihm nicht passieren. War aber so. Hier hat er sich hier, ja, auch eher knapp durchgearbeitet und hat die Punkte gebrauchen können. Aber muss sagen, dafür, dass er zwischendrin doch mal so relevant und stark war und ja auch Halbfinals bei Grand Slams erreicht hat, kommt er damit nicht ganz ran. Und ich glaube nicht, dass die Luft schon raus ist bei ihm. Ich glaube, der wird nochmal da oben an das Niveau rankommen können. Aber wahrscheinlich haben wir das Beste in seiner Karriere schon von ihm gesehen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn das Beste in seiner Karriere die Silbermedaille 2021 bei Olympia war, dann ist diese Karriere auch nicht so richtig schlecht verlaufen.
Ja, und Halbfinals bei Grand Slams, ja. An Top 10 dran gewesen. Das ist natürlich ist das schon sehr gut. Und viel mehr als die allermeisten erreichen. Aber ich vermute, dass da jetzt auch nichts hinterherkommen wird unter dem Motto, der zieht jetzt nochmal spät in seiner Karriere in die Top 8 oder so ein.
Stefanos Tsitsipas war eigentlich auch mit einem guten Weg hier weit zu kommen. Er wollte nach seinen Siegen gegen Riley Opelka und Sebastian Korda dann gegen Arthur Fies spielen, hat sich allerdings wohl irgendein Virus eingefangen.
Rücken habe ich nachher gelesen. Er hatte auch gedacht Virus und dann hatte David Ferres, der Turnierdirektor, hat gesagt, er hatte Rücken.
Hat mich dann hatte Rücken. Auf jeden Fall ist er nach dem 2:0 gegen Arthur Fies da reingegangen, kam dann wieder raus, spielte dann noch 2 Punkte und ist dann hat dann aufgegeben. Tsitsipas wirkte eigentlich recht gut in der Woche. Das hat ihn jetzt wieder ausgebremst und da stehen trotzdem wichtige Wochen für ihn an. Wenn das jetzt eine größere Geschichte wäre, das wäre arg ärgerlich für Stefanos Tsitsipas.
Ja, also generell, ich meine, die beiden Spieler, die hier letztes Jahr das Turnier dominiert haben, er und Kaspar Ruud, irgendwie läuft es nicht so richtig. Ruud ist auch nur 24 im Race, müsste viel weiter oben stehen, hat gegen Rune kaum Land gesehen, Tsitsipas war jetzt ganz okay drauf in den letzten Wochen, aber das hier sind eigentlich so die 3, 4, 5 besten Wochen des Jahres für ihn und wenn er jetzt ausgebremst wird vom Rücken, dann hat er ein richtiges Problem. Dann wird er weiter im Ranking zurückfallen, vor allem, weil er halt so abhängig ist von diesen Turnieren. Und trotzdem ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass er jetzt nochmal die Form Richtung Rom findet und dann bei dem French Open einen raushaut. Ich meine, Viertelfinalkandidat ist er immer. Und ich glaube, er kann dort jeden außer Alcaraz schlagen. Und da wird er jetzt wahrscheinlich auch drauf abzielen. Also Ziel kann ja nur für ihn irgendwann sein, Grand Slam Titel zu gewinnen. Einzig realistische ist wahrscheinlich die French Open, aber dafür müsste er fit sein.
Lass uns gerade noch über Kaspar Ruud sprechen, weil der macht mir tatsächlich Sorgen, weil wir haben immer darüber gesprochen, er hat eine Vorhand ähnlich wie Nadal. Dem Restspiel fehlt es vielleicht noch ein bisschen, aber Kaspar Ruuds Saison ist bislang sowas von unspektakulär und mir fehlt auch diverses in seinem Spiel. Er hat gegen Holger Rune keine Chance gehabt beim 4-6, 2-6. Und ich bin ehrlich gespannt, ob er bis zu den French Open in Form kommen wird.
Ja, hat es natürlich in der Vergangenheit schon mal geschafft, gar nicht in Form zu sein, dann das Halbfinale zu erreichen. Aber die Leistungsdichte ist jetzt etwas höher. Und was ihm wahrscheinlich Sorgen machen sollte, ist, dass er dann im Rune-Match auf der Vorhand nicht wirklich Chancen hatte, weil seine Vorhand ist eine der besten auf dem Sand überhaupt und sollte er jemals die French Open gewinnen, wird er sie wegen der Vorhand gewinnen und es ist der Schlag, der ihn super relevant macht. Aber die ist im Moment nicht im selben Niveau da und das ist schon erstaunlich und Madrid liegt ihm normalerweise nicht, heißt es wird jetzt viel auf wieder diese Combo Rom, Lyon, French Open ankommen, klar, da hat er in der Vergangenheit immer wieder abgeliefert und meist ein Vorbereitungsturnier gewonnen und dann das Halbfinale bei den French Open, aber ja, so die hohen Hochs hat er zumindest in dieser Saison noch nicht angegriffen oder angegriffen schon, ist aber schon am Anfang des Hügels gescheitert.
Die tiefen Tiefs waren dafür sehr, sehr tief.
Ja, und sehr erstaunlich bei ihm, ne? Man würde auch denken, der müsste jetzt im Hoch seiner Karriere stehen, im Zenit seiner Karriere, aber ist zumindest noch nicht der Fall.
Ja. Also, Kaspar Ruud hier auch früh raus in Barcelona. Das Turnier hat Holger Rune gewonnen mit 7-6 und 6-2. In dieser Woche geht es in Madrid weiter. Ab dem Dienstag, also ab heute, wenn ihr den Podcast hört, geht es weiter und da fangen die Frauen schon an und dann werden wir uns in 2 Wochen wieder mit dem Podcast melden. Es gibt dann während des Turniers keinen Podcast. Eine Nachricht müssen wir noch gerade besprechen. Sarah Sorribes-Tormo hat eine Pause angekündigt, hat gesagt, dass sie aus mentalen Gründen auch und weil sie keinen Spaß mehr im Tennis hat, erstmal eine Pause einlegen will. Ich hoffe, sie kommt wieder zurück, weil ich fand Matches mit ihr immer sehr unterhaltsam.
Ja, also hoffen wir zumindest, dass ihr bald wieder besser geht, ne? Das kann man ja erstmal hoffen. Eben eine, die ja ein auf Sicherheit bedachtes Hochprozent-Tennis gespielt hat, was ja auch extrem erschöpfend irgendwann sein muss. Sie ist ja die diese stundenlangen Matches gespielt hat und was auch immer sie beschäftigt. Ich hoffe, mit ein paar Monaten Ruhe und Reflexion kriegt sie da irgendwie einen Zugriff oder findet da irgendwas in sich, was sie wieder ein bisschen glücklicher macht und dann kann man ihr es nur wünschen. Ansonsten kann man sagen, eine durchaus denkwürdige Karriere gehabt, ja auch Bronzemedaille letztes Jahr bei den Olympischen Spielen im Doppel geholt, also einen großen Erfolg gibt es auf jeden Fall und dann schauen wir mal, ob sie zurückkommt, aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass direkt vor Madrid anzukündigen, also dem wichtigsten Heimturnier für alle spanischen Spieler und Spielerinnen, aber dann scheint es ja wirklich auch dringend zu sein.
Ja, und wünschen wir ihr das Allerbeste. Stefanos Tsitsipas und Goran Ivanisevic ist von der griechischen Kollegin noch nicht bestätigt. Und solange sie das nicht bestätigt, Vicky Orgato, können wir hier nichts raushauen.
Dann gucken wir mal, was nach Madrid kommt.
Ja, er wurde gerade gesehen an einem Tisch beim Laureus Sports Award mit Boris Becker. Vielleicht können wir in 2 Wochen dann ja diese Bombshell verkünden. Mal schauen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Eine etwas längere Ausgabe heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, weil der Andreas, der wird wieder nach Paris und nach Wimbledon fahren und Philipp ist auch Freiberufler, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.